wenn wir zu dem 80. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz nur noch vage Äußerungen hören, die eher beschwörenden Charakter haben, indem sie sagen, sowas darf nie wieder vorkommen und unsägliche Verbrechen. Aber was genau war das Verbrechen? Wer hat mit wem auf dem Weg zu diesem Verbrechen kooperiert? Was haben diejenigen, die es hervorgebracht haben, an Zielsetzungen gehabt? Warum ist das Lager in Birkenau nicht einfach eine Brache geblieben? Wieso wurde gerade Auschwitz der Zielort von Massendeportationen? Wieso war es möglich, da Krematorien zu errichten, die innerhalb von Tagen viele Tausend beseitigen konnten?
Diese Folge von Geschichte Europas erscheint am 80. Jahrestag der Befreiung der verbliebenen Gefangenen im Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz. Susanne Willems, die regelmäßig Studienfahrten und Lehrveranstaltungen zu diesem Ort des Verbrechens anbietet, bespricht mit mir in dieser Folge die wichtigsten Grundlagen und Informationen zum Lagerkomplex Auschwitz Birkenau-Monowitz. Uns ist bewusst, dass in unserem Gespräch vieles nur am Rande erwähnt wurde oder unbenannt bleibt, was allein an der umfassenden, nahezu unüberschaubaren Komplexität des Themas liegt. Die Besprechung weiterer Details in künftigen Folgen haben wir schon ins Auge gefasst. In den Shownotes dieser Episode findet ihr eine stets aktuell gehaltene Liste inhaltlich verknüpfter Folgen, etwa zu anderen Konzentrationslagern, zu sowjetischen Kriegsgefangenen und auch zur Wannsee-Konferenz von 1942, auf der die massenhafte Ermordung der europäischen Juden geplant wurde. Ich freue mich über eure konstruktive Kritik und euer Feedback zu dieser Folge. Frau Willems berichtet zunächst über ihren Weg und ihre lange Beschäftigung mit dem Thema. Dann steigen wir inhaltlich damit ein, warum gerade Auschwitz der Ort dieses Lagers werden sollte. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören unserer Aufnahme aus dem Dezember 2024.
Vielen Dank, dass Sie mich zur Geschichte von Auschwitz befragen heute. Ich bin die Susanne Willems. Ich bin Historikerin und die Geschichte von Auschwitz und die Fragen, die ich nach einem ersten Besuch vor bald 45 Jahren an den Ort hatte, haben mich bewegt, in die historische Forschung zu gehen. Um das zu erklären, ich war gerade 20, noch nicht 21, als ich im Jahr 1980 das erste Mal eine Studienreise in die damalige Volksrepublik Polen machte, in einer Studiengruppe und den Ort dieses Konzentrations- und Vernichtungslagers begehen konnte, also zur Kenntnis genommen habe. Und da stellte sich ein Berg von Fragen. In meiner Forschung ist es mir wichtig gewesen, es ist immer noch all das rauszufinden, was sich aufklären und vielleicht auch erklären lässt, wie es zu den Massenverbrechen an diesem Ort kommen konnte. Unser Ausgangspunkt ist ja, wenn wir von Auschwitz sprechen, sprechen wir gleichzeitig von dem Völkermord an den europäischen Juden. Und die Aufgabe der historischen Forschung ist es, dieses Ereignis zu entschlüsseln und in den vielen Schritten die zu diesen Massenverbrechen, zu dem Völkermord geführt haben, erkennbar zu machen. Ich habe mich nicht nur mit der Geschichte von Auschwitz befasst als Historikerin, sondern habe angefangen mit einer Arbeit über den Protest gegen die Verbrechen an psychisch Kranken im Dritten Reich, also die Massenmorde an Menschen in psychiatrischen Einrichtungen. Und danach habe ich mich wieder mit der Geschichte von Auschwitz beschäftigt. Ich bin auch tätig gewesen in der Begleitung von NS-Opfern, ab Anfang der 90er Jahre das Büro für die Information und Beratung von NS-Opfern in Köln mit aufgebaut. Bin immer wieder in Forschungsprojekten tätig gewesen, vor allem in Bochum, dann in Berlin, aber auch im Ausland, war länger und mehrfach in Voronezh in Russland und habe es immer als meine Aufgabe angesehen, Menschen, mit denen ich über Geschichte lerne, auch die Möglichkeit zu geben, die Gedenkstätte Auschwitz zu besuchen. Derzeit bin ich Dozentin an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin und im Fach Zeitgeschichte an der Ausbildung von Berliner Polizei beteiligt, die im Rahmen meiner Seminare auch die Möglichkeit erhalten, nach Polen zu fahren und sich mit der Geschichte von Auschwitz auseinanderzusetzen.
Diese Studienreise, die Sie erwähnt haben, als Sie das erste Mal nach Auschwitz gefahren sind, in welchem Kontext fand das statt? War das Teil Ihres Studiums?
Nein, das war nicht Teil meines Studiums, sondern das war schon beim, sozusagen bei der Überlegung, was kann man im Leben noch machen, außer lernen? Und ich war in der Vorbereitung für einen freiwilligen sozialen Friedensdienst mit Aktion Sühnezeichen. Und zu der Vorbereitung gehörte eine 5-tägige Fahrt nach Polen, die mich eben in einer Gruppe von 30 Leuten in die Gedenkstätte Auschwitz gebracht hat. Und danach habe ich einen sozialen Friedensdienst in den USA gemacht, 1,5 Jahre in der Bildungsarbeit mit einer jüdischen Stiftung und in sozialer Arbeit mit Obdachlosen und mit gewaltausgesetzten Frauen in Washington DC. Während dieses Friedensdienstes habe ich in den USA in jüdischen Gemeinden als junge, unbedarfte Gesprächspartnerin zur Verfügung gestanden, zu Fragen wie denen, was in der Bundesrepublik, also in Westdeutschland, über die Geschichte der Verfolgung der Juden gelernt wird oder bekannt ist. Und das war zum damaligen Zeitpunkt, also im Jahr 1980, geprägt durch die Auseinandersetzungen um den Spielfilm Holocaust. Also ein in der Nachkriegszeit nach den Frankfurter Auschwitz-Prozessen und vorher dem Eichmann-Prozess in Jerusalem, nach langen Jahren der, glaube ich, zweite Aufbruch der öffentlichen Debatte.
Die Erinnerungskultur wird sicherlich auch noch eine große Rolle spielen in unserem Gespräch. Dennoch gehen wir jetzt zuerst einmal in die Ereignisgeschichte und beginnen mit der Frage, warum wurde gerade dieser Ort, der es später wurde, ausgesucht für den Bau eines Lagers?
Also die Geschichte beginnt Ende 1939, wenige Monate nach dem Überfall der Wehrmacht auf Polen. Und es ist die zunächst nur die Geschichte der Gründung eines Konzentrationslagers. Hängt eng zusammen mit dem Überfall, militärischer Überfall auf Polen, hieß auch, dass zu Tausenden Polen festgenommen wurden, um jeden Widerstand im Keim zu ersticken. Und die Gefängnisse waren überfüllt und das Deutsche Reich klärte, wie viel des polnischen Territoriums sie sich zu eigen machen wollen. Und infolge des Überfalls auf Polen sind große Gebiete in das Deutsche Reich eingegliedert worden, annektiert worden. Und dazu gehörte im Südwesten Polens auch das Gebiet in Schlesien und die wurden in das Deutsche Reich eingegliedert. Und dazu gehörte auch die westgalizische Stadt Oświęcim, die dann von deutschen Amtskommissaren und Bürgermeistern übernommen wurde und in Auschwitz umbenannt wurde. Die Gründung des KZ an dem Ort war seit Ende 1939 ins Auge gefasst worden, einfach um in dem annektierten polnischen Gebiet Katowice und Losnowitz und in anderen Regionen die Haftstätten und Gefängnisse wieder leer zu kriegen. Also eine KZ-Gründung, wie sie nach 1933 oder ab 1933 auch im Deutschen Reich üblich war, um die politischen Gefangenen, die ja festgenommen wurden, ohne dass ihnen irgendwelche Vorwürfe gemacht wurden, ohne dass es Prozesse gab, einfach in, was schutzhaft hieß, in Haft gehalten wurden in Konzentrationslagern. Und dasselbe machte man in dem besetzten Gebiet Polens. Und die Vorstellung, dass ein KZ gebaut werden muss, ist falsch. Die SS requirierte Anlagen, Komplexe, in diesem Fall einen zuletzt als Kaserne der polnischen Armee genutzten Barackenkomplex und errichtete ein KZ, in dem es die für ein Gefangenenlager nötige Stacheldrahtumzäunung installierte und die ersten Gefangenen wurden im Juni 1940 dann in das Lager gesperrt. Also die Gründung des KZ Auschwitz als staatliches Konzentrationslager in dem annektierten Gebiet Polens stand im Zusammenhang mit vielen Verhaftungswellen seit dem Überfall auf Polen im September 1939. Bis Jahresende 1940 waren in diesem früheren Kasernengelände schon 8000 Gefangene eingesperrt. Und im folgenden Jahr 1941 waren es mehr als 25.000 Polen, die zu Gefangenen dieses Lagers gemacht wurden. Die Lebensverhältnisse für die Gefangenen waren unsäglich, also die SS terrorisierte Menschen, hatte Aufnahmeprozeduren, die sie entwürdigten und brutaler Gewalt aussetzten. Es gab nie genügend Verpflegung für die Gefangenen, aber es gab, und zwar vor allem für den Ausbau des KZs, Arbeit, die unter Androhung von Gewalt und ohne Hilfsmittel erledigt werden musste. Das waren vor allem Erdarbeiten und Bauarbeiten für den inneren Ausbau dieses Kasernen-Baracken-Komplexes.
Also am Anfang ein Konzentrationslager, ein Zwangsarbeitslager mit hauptsächlich polnischen Gefangenen, aber noch nicht das, was wir später kennen zur industriellen Tötung vieler Menschen.
So ist es, wobei unsere Vorstellung falsch ist, dass die Lebensverhältnisse für die im Stammlager gefangen gehaltenen Polen, die 1940/41 festgenommen wurden, irgendwie besser gewesen wäre als die anderer Gefangenen des Lagers. In dem Stammlager Auschwitz kam auch jeder zweite Gefangene ums Leben. Es ist auch der Ort, an dem sowjetische Kriegsgefangene, die die Wehrmacht der SS ausgeliefert hatte, eingesperrt wurden und im zweiten Halbjahr 1941 zunächst gruppenweise einfach zur Exekution ins Lager geführt wurden. Und ab Oktober wurde ein Sonderlager für sowjetische Kriegsgefangene innerhalb dieses Kasernenkomplexes abgegrenzt. Und binnen weniger Wochen wurden fast 10.000 sowjetische Kriegsgefangene in diesem am Lager Auschwitz eingesperrt und 1.500 waren im Januar noch am Leben und im März waren es noch 700. Diese roten Ziegelgebäude des Kasernengeländes war ein Ort von unglaublicher Verelendung und von Massakern und Massensterben. Es ist auch der Ort, an dem die SS mit dem als Desinfektionsmittel im Lager vorhandenen Zyklon W experimentiert hat zum Massenmord an Menschen. Und das war im August 1941, dass in dem Lager Gruppen von sowjetischen Kriegsgefangenen erst einer Zelle, dann in 6 Zellen, die luftdicht abgeschlossen worden sind, mit Zyklon B ermordet wurden. Anfang September dann wurde in dem Lager der Häftlingskrankenbau nicht geräumt, sondern fand eine Selektion statt und alle die polnischen Gefangenen, die in absehbarer Zeit nicht genesen würden, wurden in den Bunker, der als Arrestblock berüchtigt war, in das Untergeschoss, wo die Zellen waren, getrieben. Etwa 250 polnische Gefangene, die bettlägerig waren, mussten von Gefangenen, die als Pfleger oder Träger tätig waren, in den Zellen abgelegt, nach Berichten von Überlebenden gestapelt werden. Und einige Stunden später wurde ein Transport von sowjetischen Kriegsgefangenen, mindestens 650 sowjetische Kriegsgefangene, auch im Untergeschoss dieses Arrestbunkers eingesperrt und das ganze Untergeschoss mit Zyklon B unter Gas gesetzt und die Menschen ermordet. Das war ein Massenmord an 900 Polen und Russen im Stammlager Auschwitz. Und das Krematorium, das schon im August 1940 in Betrieb genommen war, um die Toten des Lagers zu beseitigen, konnte so viele Ermordete überhaupt nicht beseitigen, sodass man anfing, Massengräber in dem künftigen Areal, in der Nähe des künftigen Areals des zweiten Lagers in Birkenau auszuheben und die Toten zu beseitigen. Also, wenn wir heute auf die Gebäude, auf die Anlage des früheren Kasernengeländes, in dem die Ausstellungen über die Geschichte von Auschwitz begehbar sind, wenn wir darauf gucken, gucken wir auch auf eine Stätte der Verelendung und des Massenmordes. Ihre Eingangsfrage bezog sich ja darauf, dass ein KZ gebaut wird. Die SS hatte keine Ressourcen, um KZs zu bauen. Und das bedeutete auch für das Stammlager in einer frühen Phase Anfang 41, dass sie sich in den Dienst stellen mussten, um aus dem KZ raus Arbeitskräfte nicht nur für den eigenen Bedarf der SS, sondern auch für die Industrie zu liefern. Und das hieß, dass der stärkste Partner der SS für den Ausbau dieses Konzentrationslagers, der Chemiegigant IG Farben, ein Zusammenschluss, Firmen kennen wir heute noch aus BASF, Bayer und Höchst und kleineren Chemiefirmen, der ein gigantisches Chemiewerk im Osten der Stadt Oschwenschen, Auschwitz, plante. Und die wollten bis zu 10.000 Arbeitskräfte aus dem KZ billig übernehmen. Und dafür wurde dann der Ausbau des Stammlagers Auschwitz und dessen Erweiterung, Verdreifachung der Kapazität auf 30.000 Gefangene, wurde ein Bauvorhaben für den Ausbau der chemischen Erzeugung. Das heißt, dadurch war es möglich, in der Nazizeit und besonders zu Zeiten des Krieges kontingentierte Baumaterialien zu kommen. Der Plan, als ab Oktober 1941 die SS sowjetische Kriegsgefangene von der Wehrmacht zu 10.000 in Auschwitz übernahm, war, diese in einem zweiten Lager im benachbarten Birkenau, wenige Kilometer westlich des Stammlagers, in einem zweiten Lager die ersten 10.000 dieses Lager aufbauen zu lassen, in Birkenau, und dann ein Lager für 50, dann 100.000 sowjetische Kriegsgefangene zu errichten. Nachdem über den Winter nur wenige hundert überlebt hatten, war es aussichtslos, ein Kriegsgefangenenlager zu betreiben. Die Entscheidung, das Lager zu bauen, war früh im März 1941 gefallen, um die landwirtschaftlichen Güter, die die SS in einem 40 Quadratkilometer Areal zwischen den Flussläufen von Weichsel und Zoa errichten wollte, zu betreiben.
Dieser ganze Zeitraum, den Sie gerade geschildert haben, diese Versuche mit Zyklon B im September 1941 und auch diese massenhafte Tötung von sowjetischen Kriegsgefangenen über den Winter 1941-1942, das ist ja auch der Zeitraum, in dem die Wannsee-Konferenz geplant wird, stattfindet und dann ihre Wirkung entfaltet. Und was mich sehr interessieren würde, ist dieser Konnex zwischen Wannsee-Konferenz und Auschwitz.
Ich habe Zweifel, dass es kausal zusammenhängt. Die Wannsee-Konferenz im Januar 1942 behandelt nicht die industrielle Ausbeutung von deportierten Juden als Sklavenarbeiter. In der Wannsee-Konferenz ging es darum, dass das Reichssicherheitshauptamt unter Reinhard Heydrich durch die Vertreter dieses SS-Apparats, also die höheren SS- und Polizeiführer, das Sagen haben würde gegenüber allen zivilen anderen deutschen Stellen, wenn es um Massendeportationen und die Arbeitslager-Ghettoisierung von Juden in den besetzten Gebieten geht. Für die Entwicklung des Auschwitzer Lagerkomplexes mit dem Ausbau von Birkenau brachte das zunächst keine Veränderung. Was verändert war, war das dadurch, dass der Strom von sowjetischen Kriegsgefangenen abbrach. Der brach ab, weil zum einen die Wehrmacht selber Kriegsgefangenenlager in den besetzten Gebieten betrieb und weil die erwarteten Größenordnungen von 1 und 2 Millionen Menschen erwarteten sowjetischen Kriegsgefangenen in der Hand der Wehrmacht im Winter 41, 42 ums Leben gebracht waren durch mangelnde Versorgung. Die Veränderung durch die Wannsee-Konferenz, wenn man sagt, die SS hat den Zugriff auf die jüdische Bevölkerung in allen besetzten Gebieten, war dann die Möglichkeit, in den besetzten Gebieten die jüdische Bevölkerung nach Osten zu deportieren. Und es gab an Zielen für die Deportation seit Oktober 1941 Ghettos in den besetzten Gebieten, in die deportiert wurde. Also Ghettos, die entstanden nach der jeweiligen deutschen Besatzung. Und es wurden im Winter 41, 42 Vernichtungsstätten auf dem Gebiet des besetzten Polens errichtet. Das größte war an das Ghetto Łódź, von Nazizeit Litzmannstadt angegliedert, Chelmno. Und es wurden die Vernichtungsstätten im Osten Polens, Sobibor, Bewczec und Treblinka, zu Zielorten von Massendeportationen von Juden im Frühjahr 1942. Und die als Kriegsgefangenenlager für nach dem Überfall auf die Sowjetunion im Juni 1941 erwarteten sowjetischen Kriegsgefangenen waren zwei Lager, Konzentrationslager, bestimmt worden. Das zweite Lager Birkenau in Auschwitz und das gesamte bei Lublin in Majdanek Mitte 1941 errichtete auch Konzentrations- und Vernichtungslager. Und anstelle von sowjetischen Kriegsgefangenen wurden dann zuerst aus der Slowakei jüdische Frauen als Arbeitssklaven nach Majdanek und nach Auschwitz deportiert. Was war speziell in der Slowakei der Hintergrund? Das Deutsche Reich hatte eine militärische Beteiligung an der Besatzung in der Sowjetunion verlangt und die slowakische Regierung hat das abgelehnt und stattdessen dann jüdische Frauen als Arbeitssklaven den Nazis ausgeliefert. Und ich glaube, es war am 26. März 1942, traf im Stammlager Auschwitz ein erster Transport von slowakischen Jüdinnen ein. Was war an Vorbereitungen für das Eintreffen von jüdischen Frauen, zunächst aus der Slowakei, in der Folge dann auch aus Frankreich, ab Jahresmitte aus Belgien und dann auch aus den Niederlanden, also aus all den westlich von Deutschland liegenden Überfallenen, von 1940 überfallenen Nachbarstaaten. Es war an Vorbereitungen gemacht worden, nachdem in dem Stammlager das Sonderlager für die sowjetischen Kriegsgefangenen aufgelöst war Anfang März und die Überlebenden, also keine 1000, nach Birkenau abgeschoben worden sind, wurde etwa ein Drittel des Lagers abgesperrt, eine Mauer gebaut und ein Frauenlager eingerichtet. Das hieß, dass die SS sich aus dem einzigen Frauenkonzentrationslager in der Zeit aus Ravensbrück 1000 Gefangene aussuchte, die die Funktionen als Blockälteste, als Kapos übernehmen sollten. Und dann wurden gefangene Frauen wurden nach Auschwitz deportiert, auch an die 1000. Und dann traf der erste Transport von jüdischen Frauen aus der Slowakei ein, in der Folge auch aus Frankreich. bis zum Sommer in den Juli, August 1942 hatte die SS auf diese Weise 16.500 Frauen aus besetzten europäischen Ländern, politische Gefangene aus Polen und Frauen aus den Massendeportationen von Juden aus der Slowakei und Westeuropa zu Gefangenen im Stammlager gemacht. Im August wurden die Blöcke im Stammlager, die das Frauenlager ausmachten, wurden geräumt und die Frauen nach Birkenau in das Barackenlager überführt. Zu dem Zeitpunkt lebten keine 8000 mehr. Das heißt, von den Frauen, die zwischen Ende März und Anfang August nach Auschwitz deportiert wurden, hat auch nur jede zweite die ersten Monate überlebt. Das Lager in Birkenau hatte ein viel größeres Areal. Birkenau wurde ab September 1941 geplant als Barackenlager im Nichts in einem sumpfigen Gebiet nahe der Ortschaft Birkenau. Alle diese Dörfer oder Siedlungen in der Umgebung hatte die SS 1940/41 übernommen für ihre künftigen landwirtschaftlichen Versuchsgüter. Die polnische Bevölkerung war deportiert worden in das Generalgouvernement weiter östlich. Und die Gefangenen, die an dem Aufbau des Lagers Birkenau eingesetzt waren, mussten die Häuser dieser Dörfer abtragen und aus dem Abbruchmaterial wurden Baracken aufgeschichtet. Das Lager in Birkenau heißt bis ins Jahr 43 und möglicherweise auch bis zum Ende des Bestehens Anfang 45 in den Bauunterlagen weiter Kriegsgefangenenlager Auschwitz in Oberschlesien. Und die Möglichkeit, dieses Lager aufzubauen im Herbst 41/42 war gegeben, weil die SS mit der Wehrmacht die Übernahme von Kriegsgefangenen ausgehandelt hatte und folglich war es auch möglich, für dieses Kriegsgefangenenlager Holzbaracken zu beziehen, in denen Menschen untergebracht würden. Diese Holzbaracken, von denen einige heute noch zu sehen sind, sind Pferdestallbaracken für 56 Pferde und die SS plante, 500 bis 800 Gefangene darin unterzubringen. Im Frühjahr 1942 plante die SS das Lager in Birkenau insofern um, als dass es vergrößert wurde, mehr Baracken in dem Areal Aufnahme finden sollten, weil nicht mehr nur für 50.000 und für 100.000, sondern möglichst für 200.000, für die Aufnahme von 200.000 Menschen dieses Gefangenenlager geplant war. Und dadurch, dass es so viele Umplanungen gab, wurde von den Reichsbehörden, die für das Bauwesen zuständig waren, verlangt, dass alles neu beantragt wird, um kontingentiertes Baumaterial und an Arbeitskräfte bzw. an Firmenaufträge zu kommen für die Einrichtungen, die mit der Arbeitskraft von Gefangenen nicht gebaut werden. Und wenn im Laufe des Jahres 1942 nicht das Rüstungsministerium eingestiegen wäre als zweiter Partner der SS nach dem Chemiegiganten IG Farben als zweiter Partner der SS für das Lager Birkenau, hätte die SS in Birkenau gar nichts weiter bauen können. Und die Planungen wurden im zweiten Halbjahr nach Mitte August 1942 für dieses Lager Birkenau nochmal erheblich verändert. Und zwar so, dass das Lager Birkenau von dem geplanten Lager zur Unterbringung von bis zu 200.000 Gefangenen nur noch ausgebaut werden sollte für bis zu 120.000, andere Zahlen sagen 132.000 Gefangene, aber kombiniert war mit der Möglichkeit zur Vernichtung, sofortigen Vernichtung von all den mitdeportierten Menschen, die nicht zur Arbeit würden eingesetzt werden können. Das heißt, ab Mitte September 1942 gab die SS in Abstimmung mit dem Rüstungsministerium dem Lager Birkenau eine neue Funktion, die Möglichkeit, Arbeitssklaven für die Industrie in dem oberschlesischen Industrierevier vorzuhalten, kombinierte mit der Möglichkeit, alle Menschen sofort zu ermorden, die als Arbeitssklaven nicht einsetzbar waren, die aber bei den Massendeportationen der Juden aus Deutschland und Westeuropa mit deportiert werden würden. Und für dieses Bauvorhaben, die SS nannte das Sonderprogramm, Reichsminister Professor Speer gab das Rüstungsministerium unter Speer auch die Materialkontingente frei für den Bau der vier Krematorien, denen Gaskammern angeschlossen waren für den Massenmord von nicht als Sklavenarbeitern einsetzbaren, bei der Ankunft selektierten Menschen, Kindern, Greisen, Invaliden, die umgebracht wurden in den Gaskammern durch das im September 1941 ausgesuchte Mordmittel Zyklon B. Ich hatte bestritten, dass die Wannsee-Konferenz einen unmittelbaren Einfluss auf die Wandlung des Konzentrationslagers Auschwitz in das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz hatte. Ich habe das deshalb bestritten, weil tatsächlich bei der Wannsee-Konferenz die damaligen Teilnehmer, Staatssekretäre, vor allem das nicht vor Augen hatten und erst so ein halbes Jahr später bei der Veränderung der Funktion des Birkenauer Lagers das Lager Auschwitz wirklich zu dem Zielort der Massendeportationen der europäischen Juden unter deutscher Herrschaft wurde. Die Dimensionen blieben, dass die Zahlen der dahin Deportierten ab Frühjahr 1942 immer weiter erhöht wurden. Insgesamt wurden dann 1944 nach Auschwitz-Birkenau 1,3 Millionen Menschen deportiert, von denen 900.000 nie als Gefangene registriert wurden, sondern ab April 1942 sofort ermordet wurden. Und von den 400.000 in den Lagern Auschwitz und Birkenau als Gefangene registrierten Menschen waren 200.000 aus den Massendeportationen der Juden selektierte Männer und Frauen, die Sklavenarbeiter für die deutsche Industrie und für die Versuchsgüter in der Landwirtschaft werden sollten, ihr Leben als solche Arbeitssklaven fristen sollten. Das waren 200.000. 140.000 waren polnische politische Gefangene. Und die anderen Gruppen, großen Gruppen, waren ab März 1942 die 23.000 Sinti und Roma, vor allem aus Deutschland, also österreichische, deutsche und tschechische Sinti und Roma, die nach Auschwitz-Birkenau deportiert wurden, die etwa 15.000 sowjetischen Kriegsgefangenen und mehrere tausend politische Gefangene aus deutschen Konzentrationslagern und aus den besetzten Gebieten. Gegen Ende der Existenz des Lagers Auschwitz-Birkenau wurden im Sommer 1944 auch noch aus der Sowjetunion, aus weißrussischen Gebieten Familien nach Auschwitz deportiert und die äußere Gruppe nach der Niederschlagung des Warschauer Aufstands 1944 aus Lagern in der Umgebung von Warschau wurden Familien, Frauen und Kinder nach Auschwitz deportiert. Und von den insgesamt 400.000 als Gefangene in den Auschwitzer Lagern registrierten, ist die Hälfte, also jede zweite, während der Haft ums Leben gebracht worden. Die Planung, die die SS mit dem Ausbau der Lager seit Anfang 1941 verbunden hatte, nämlich dem IG Farben-Konzern 10.000 KZ-Arbeiter zur Verfügung zu stellen, selber als SS für die eigenen landwirtschaftlichen Versuchsgüter 10.000 Sklavenarbeiter zu haben, ließen sich erst realisieren, als man im Jahr 1944 schon Hunderttausende an diesen Ort deportiert. Das heißt, die Planung als solche war eine verbrecherische. Menschen an einen Ort zu deportieren, sie nicht zu versorgen, sie zu terrorisieren, unter Zwang zu halten und zu behaupten oder alles dran zu setzen, ihre Lebensarbeitskraft innerhalb von Wochen, Monaten, selten Jahren auszuschöpfen. Im August 1944 waren in Birkenau wahrscheinlich an die 90.000 Menschen eingesperrt und die SS begann angesichts der Kriegslage und des Rückzugs von deutschen Truppen aus den besetzten Gebieten, die Arbeitskräfte in die Lagerkomplexe im Inneren des Deutschen Reichs zurückzuziehen. Aus Auschwitz wurden ab August 1944 100.000 bis 130.000 Gefangene in diesen inzwischen dezentralisierten KZ-Lagersystem im Deutschen Reich abgegeben, also in die vielen Außenlager, die unmittelbar bei der Rüstungsindustrie in Deutschland errichtet worden waren, in Gruppen von 1.000 KZ-Gefangenen. Und im Januar 1945 waren noch 65.000 Gefangene in den Auschwitzer Lagern, inzwischen, also seit Oktober 1942, auch dem dritten Lager auf dem Baugelände des IG Farbenkonzerns im Osten und diese 65.000 zuletzt im Januar 1945 gezählten Gefangenen wurden bis auf 7.000 auf die Todesmärsche getrieben und sollten über das Konzentrationslager Großrosen in anderen Lagern, wie die ab August 1944 schon abgegebenen Gefangenen, wieder in den KZ-Arbeitsprozess eingegliedert werden. Bei diesen Todesmärschen im Januar 1945, also ab 16. Januar, sind wahrscheinlich von den 58.000 Gefangenen nochmal 10.000 oder 15.000 unterwegs bei den Fußmärschen ums Leben gebracht worden. Und die etwa 7.000 Gefangenen in den Auschwitzer Lagern sind diejenigen, die durch die Truppen der Roten Armee, also die sowjetischen Truppen, am 27. Januar 1945 befreit werden konnten. Und von den über 100.000, vielleicht 150.000, ich kann das nicht genau abschätzen, Gefangenen, die Zeugen der Verbrechen in Auschwitz geworden waren und dann in anderen Lagern und direkt bei den Rüstungsbetrieben im Innern des Deutschen Reichs 1944, 45 bis zu deren Befreiung im April, Mai 45 überlebt haben. Das können mehr als 50.000 gewesen sein. Diese Menschen haben nach ihrer Befreiung von den in Auschwitz begangenen Verbrechen berichtet. Und deshalb wissen wir von den Verbrechen in Auschwitz vielleicht mehr als von denen in Majdanek und in anderen Konzentrationslagern. In den Lagerkomplexen von Auschwitz sind mehr Menschen umgebracht worden. In kein anderes Lager sind so viele Menschen, etwa 1,3 Millionen Menschen, deportiert worden. Und es sind an diesem Ort 900.000 Juden sofort nach ihrer Ankunft im Gas erstickt worden. Und deshalb wird an die Geschichte von Auschwitz sogar weltweit heute erinnert. Und eine Historikerin, die von der Frage getrieben ist, die jeder und jede sich stellen wird, wenn sie auf diese Verbrechen guckt, wie konnte es dazu kommen, habe ich den Eindruck, dass wir in Auschwitz sowas wie ein Mikrokosmos der zerstörerischen Potenziale dieser deutschen Gesellschaft sehen und dass wir genau hingucken sollten, wie Gesellschaften sich entwickeln, Verbrechen ermöglichen. Und es gab für das monströse Verbrechen, das mit Auschwitz-Birkenau ein Teil der Umsetzung des Völkermords an den europäischen Juden ermöglicht hat, es gab dafür keinen Plan, sondern innerhalb von mehreren Jahren lässt sich sagen, wer ein partielles Interesse an der Entwicklung dieses Lagers hat. Überlebende dieses Lagers haben auch immer gesagt, die Geschichte von jedem, der dahin deportiert wurde, ist die Geschichte eines Menschen. Die Geschichte dieser Menschen sind nicht gleich, die sind alle verschieden. Die fangen in unserer unmittelbaren Umgebung an. Und da sind Menschen allein gelassen worden. Da haben andere, ihre Nachbarn, ihre Klassenkameradinnen und Klassenkameraden sie stehen lassen, die Ausgrenzung zugelassen, die das Diskriminiertsein zugelassen, sie zu einer in ihrer bisherigen auch solidarischen Umgebung zu einer Gruppe gemacht, die diskriminierbar wurde und so wehrlos wurde als soziale Gruppe.
Diese Folge hier erscheint ja am 80. Jahrestag der Befreiung des KZ Auschwitz. Und als ich Sie angefragt hatte, ob wir dieses Interview machen, hatten Sie geantwortet, ich zitiere, mir liegt sehr daran, vorbereitend zum 80. Jahrestag der Befreiung der in den Auschwitzer Lagern zurückgebliebenen Gefangenen den aufklärbaren Teil der Geschichte dieses Lagerkomplexes darzustellen, bevor dessen Name nur noch als Symbol eines vermeintlich nicht entschlüsselbaren Massenverbrechens genannt wird. Was meinen Sie damit, mit Symbol eines vermeintlich nicht entschlüsselbaren Massenverbrechens?
Also es gibt sogar in der historischen Forschung Formulierungen dafür, die sagen, Auschwitz ist ein schwarzer Kasten, das ist nicht verständlich und es ist nicht aufklärbar. Aber wenn wir versagen, aufzuklären, welches die Schritte, die kleinen Schritte zu dem größten Verbrechen waren, versagen wir ja insgesamt zu begreifen, an welchen Stellen sich Verbrechen aufhalten lassen könnte. Und deshalb liegt mir da dran. Wenn wir zu dem 80. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz nur noch vage Äußerungen hören, die eher beschwörenden Charakter haben, indem sie sagen, sowas darf nie wieder vorkommen und unsägliche Verbrechen. Aber was genau war das Verbrechen? Wer hat mit wem auf dem Weg zu diesem Verbrechen kooperiert? Was haben diejenigen, die es hervorgebracht haben, an Zielsetzungen gehabt? Warum ist das Lager in Birkenau nicht einfach eine Brache geblieben? Wieso wurde gerade Auschwitz der Zielort von Massendeportationen? Wieso war es möglich, da Krematorien zu errichten, die innerhalb von Tagen viele Tausend beseitigen konnten? Politik in der damaligen Zeit passiert nicht irrational wegen irrer und vernichtender Vorstellungen der Führung, ganze Bevölkerungsgruppen beseitigen zu wollen und sich ganz Europa unterjochen zu wollen, sondern auf dem Wege verwirklichen gesellschaftliche Gruppen, die auch in der Nazizeit stark blieben, ihre Interessen. Und auf diese Interessen sollten wir unseren Blick werfen und klären, dass Interessen, und das sind immer auch ökonomische Interessen, keinesfalls um jeden Preis verwirklicht werden dürfen und bei jedem Schritt die Bewahrung menschlichen Lebens geschützt durch die verbrieften Menschenrechte und in unserem Land die verfassungsmäßigen Grundrechte einer rücksichtslosen Durchsetzung von Interessen entgegenstellen und Leben bewahren in jeder Phase. Und das tun zu können und zu sehen, welches verbrecherische Potenzial in jeder gesellschaftlichen Situation liegen kann, das erst befähigt uns, für eine solidarische Gesellschaft einzutreten, die niemanden auf der Strecke lässt und niemanden einer Ausbeutung ausliefert, die tödlich ist, die Leben zerstört.
Die Erinnerungskultur an Auschwitz wird in den nächsten Jahren erleben, dass die letzten Zeitzeugen sterben. Und auch befinden wir uns in einer Phase, in der Deutschland, Europa, andere Teile der Welt politisch nach rechts rücken. Zum Abschluss, welche Erinnerungskultur an Auschwitz, welche Debatten, Fragen, Gespräche zu Auschwitz erwarten Sie in den nächsten Jahren?
Ich bin überzeugt, dass dadurch, dass die Vereinten Nationen sich den Tag der Befreiung der Auschwitzer Lager am 27. Januar 1945 zum internationalen Tag der Erinnerung gemacht haben, es möglich bleiben wird, an die historischen Verhältnisse und die unsäglichen Opfer der polnischen und jüdischen Gemeinschaften unter deutscher Herrschaft zu erinnern. Es wird auch möglich bleiben, die historische Forschung, die Ergebnisse der historischen Forschung anzubieten. Was sich sicher verändern wird, das ist nur noch wenige Menschen sein werden, die mit der Erinnerung an Auschwitz eine persönliche Begegnung mit Überlebenden, und das heißt Zeugen des Verbrechens, verbinden können und die deshalb auch nicht mehr wie meine Jahrgänge die Aufklärung gleichzeitig als persönliche Verpflichtung gegenüber Menschen verbinden können. Und Menschen werden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten weniger auf Nazi-Herrschaft zurückblicken, um sich davon überzeugen zu lassen, dass es auf ihr Verhalten in politischen Konflikten und in Solidarität mit gefährdeten Menschen ankommt. Auschwitz ist ja nicht das letzte Geschehen von Zerstörung von menschlichem Leben. Das heißt, kommende Generationen werden wegen anderer unsäglicher Verbrechen, die sie tangieren, ihrerseits hoffentlich den Mut finden, sich solidarisch zu verhalten und auch die heutigen Verfehlungen, Fehlentwicklungen in Gesellschaften und zwischen den Staaten mit dem nötigen analytischen Handwerkszeug zu begreifen versuchen.